Guten Morgen miteinander. Ja, an diesem dritten Advent dürfen wir zusammen sein und gemeinsam auf Gott hören. Und es wird nicht eine Weihnachtspredigt werden heute Morgen. Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das haben die Engel gesungen in einer dunklen Nacht. Es war sehr dunkel. Und es war nicht so, dass die Hirten wussten, was vor sich ging. Sie waren erstaunt, sie waren überrascht. Und stellen wir uns einmal vor, wir hätten jetzt einen Stromausfall. Einfach kein Strom mehr. Wäre nicht so schlimm, dass ihr mich nicht mehr hören könntet. Aber was würde passieren? Wie würden wir reagieren? Würden wir uns verunsichert fühlen? Ich nehme an. Wir haben noch drei Kerzen hier, ein bisschen Licht würde bleiben, ein bisschen Licht käme durch die Fenster. Aber wenn wir nun in einer Abendveranstaltung wären und es gäbe einen Stromausfall, würden wir ein bisschen unruhig werden und uns nach dem Licht sehnen. Jemand von der Gemeindeleitung würde aufstehen und schauen, was ist passiert. Ja, versuchen, um jeden Preis den Strom wieder zu bringen. Dunkelheit macht Angst. Verunsichert. Und Jesaja hat in seinem Brief, in seinem prophetischen Reden diesen Satz gesagt. Diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Damit hat er sich nicht auf einen Stromausfall bezogen oder so etwas, sondern er beschrieb die Zeit, in der Jesus geboren werden würde. Das wird eine dunkle Zeit sein. Das war Jesaja 8, Vers 23. In Jesaja 9, Vers 1, zwei Verse später, sagt er, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Für Jesaja war klar, es wird dunkel sein, es wird eine dunkle Zeit sein und dann wird das Licht kommen. Dann wird es einen hellen Schein geben. Über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Und dass das mit Jesu Geburt und seinem Kommen zu tun hat, wird klar, wenn wir die Verse 3 bis 5 lesen, im gleichen Kapitel, Jesaja 9. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß. Und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Was haben die Engel gesungen? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Ja? Ein Friedensfürst und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Licht im Dunkeln, Frieden. Und trotzdem war eben das nicht sofort so, dass die Geburt Jesu eins zu eins Licht gebracht hat, das Dunkel vertrieben hat. Es war geistlich gesehen sehr dunkel zur Zeit der Geburt Jesu. Und es gab nur wenige Menschen, die wirklich auf das Kommen des Messias warteten. Ganz wenige Menschen. Wir könnten sagen, das erklärt, warum Johannes dann sagt in seiner Einleitung zum Evangelium, Jesus kam als das Licht der Menschen, aber die Finsternis hat es nicht begriffen, nicht ergriffen, nicht als solches erkannt. Und dann sagt er, er kam zu den Seinen, aber sie nahmen ihn nicht auf. Es war dunkel, es war schwierig, es war nicht so eine fröhliche Weihnachtsstimmung an dem Tag, als Jesus geboren wurde, oder in der Zeit, in der Jesus geboren wurde. Und ich möchte gerne einfach ein paar Dinge beleuchten aus dieser Zeit. etwas zur Geschichte sagen, zum politischen Hintergrund, zur religiösen Situation damals. Wenn wir die Bibel lesen, das letzte Buch im Alten Testament ist das Buch vom Propheten Maleachi. Und zwischen Maleachi und dem Beginn des Neuen Testaments liegen über 400 Jahre. Was heißt das? Es gab über 400 Jahre Stille. Gott hat scheinbar nicht geredet. Er war wie nicht aktiv. Israel hatte in der Zeit schon lange keinen eigenen König mehr aus den eigenen Reihen. Israel war wie fremdbestimmt, besetzt von anderen Reichen. Im 2. Jahrhundert vor Christus waren es die Seleukiden. Das ist ein Volk, das eigentlich griechischen Einfluss hatte, aber mehr noch im Osten, vom heutigen Iran bis zum Westen, bis im Westen, bis zu dem Römischen Reich, das damals am starken Mal ging, und Judäa besetzt hatte. Und die Seleukiden wollten eigentlich den jüdischen Einfluss in dieser Provinz Judäa ausrotten. Und sie hatten den Tempel entweiht, und das führte zu dem sogenannten Aufstand der Makkabäer. Es gibt zwei Bücher, was heißt das auf Deutsch? Libri Apocryphi. Apokryphische Bücher, danke. Und dort lesen wir, dass die Makkabäer sich aufgemacht haben, sich gegen die Seleukiden rebelliert haben. Im Jahr 170 vor Christus und 164 haben sie den Tempel wieder eingeweiht und ein richtig großes Fest gefeiert. Und sie hatten dann endlich wieder das Licht im Tempel angezündet, die Menorah, den Leuchter. Und jedes Jahr feiern die Juden dieses Fest. Und dieses Fest wurde jetzt im Dezember gefeiert und das siebte Licht in dem Leuchter 2023 wurde am Freitag angezündet. Also dieses Fest, der Chanukka oder das Lichterfest, erinnert an diesen Aufstand der Makkabäer im 2. Jahrhundert vor Christus. Sie lehnten sich erfolgreich gegen die Seleukiden auf. Sie konnten sich befreien von diesem hellenistischen Einfluss und sie konnten wieder zu dem Eigentlichen zurückgehen. Aber sie bieteten sich mit den Römern an. Die Römer nahmen nun diesen Platz ein. Und die Römer setzen ihre eigenen Könige als Herrscher ein, setzen ihre eigenen Verwalter als Verwalter von diesen Regionen ein. Und zur Zeit der Geburt Jesu, wir haben das heute gelesen, bei der Lesung von Pierre, war Herodes König, von Rom eingesetzt in Judäa. Und der Verwalter, das war Pontius Pilatus zur Zeit der Kreuzigung vom Herrn Jesus. Also wir sehen, dass Israel wieder besetzt oder fremdbestimmt war. Es war kein freies Volk. Es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es war ganz, ganz schwierig. Und es gab auch kein Licht am Horizont. Wenn wir jetzt die Geschichte ein bisschen ins erste Jahrhundert hineinschauen, was passierte im Jahr 67 nach Christus, da haben sich die Juden wieder aufgelehnt, diesmal gegen die Römer. Mit welchem Resultat? 70 wurde der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört, die Juden in die Zerstreuung verstreut und Israel gab es nicht mehr. Das war der geschichtliche Hintergrund. In diese Zeit kommt Jesus. Es war wirklich dunkel. Der religiöse Hintergrund, wir lesen von Pharisäern, wir lesen von Schriftgelehrten, wir lesen vom Tempel, wir lesen von Zeremonien, wir lesen, dass Leute öffentlich gefastet haben. Aber haben sie wirklich mit Gott gelebt? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Unter den Römern genoss der Hohepriester einen gewissen Einfluss. Er war so ein bisschen die Schachfigur, die sie platzierten dort, Aber er machte von seiner Position, von seiner eigentlichen Dienstaufgabe sehr oft persönlich Gebrauch, profitierte davon. Man könnte sagen, er missbrauchte seine Stellung. Und man konnte Hohepriester werden, indem man aus der richtigen priesterlichen Familie stammte oder indem man das Hohepriesteramt kaufte, indem man genügend Geld und die rechten Beziehungen spielen ließ. Das war das religiöse System. Sie repräsentierten es. Auch die Pharisäer, ja, diese Leute, die über dem rechten orthodoxen Glauben wachten, schalteten und walteten, wie sie es wollten. Und Matthäus 23 spricht Jesus 7-mal ein Wehe aus gegen die Pharisäer. 7-mal. Das heißt also, es war gar nicht so, wie wir uns das vielleicht idyllisch vorstellen würden. Da möchte ich auch die Zeloten erwähnen. Die sind in der Bibel auch erwähnt. Die Zeloten waren so ungefähr der militante Arm der Pharisäer. Und was machten sie? Sie haben sich bewaffnet, natürlich nicht offiziell, und sie warteten nicht auf den Messias, sondern auf eine Gelegenheit zuzuschlagen, sich zu befreien von den Römern. Erfolglos auf sie. Und sagen wir es, die Pharisäer brauchten gar keinen Messias. Es ging ihnen ja gut. Sie hatten Macht, Einfluss, Geld, Ehre von den Menschen. Sie waren zufrieden mit dem Zustand damals. In diesem Sinne war es auch religiös dunkel. Ich habe schon die Frage gestellt, wer wartete denn aktiv auf den Messias? Kennt ihr jemanden in der Bibel, der wartete? Simeon. Und noch jemand wurde erwähnt? Hannah, die betete im Tempel und wartete. Und der Simeon, dieser Mann, von dem wir gar nicht viel wissen, Lukas 2, Vers 25, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Ankunft, Advent, auf die Ankunft des Christus, das griechische Wort für das hebräische Wort Messias, Hamashiach. Also er wartete. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Und als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Wow. Da könnte man gerade ein bisschen neidisch werden, oder? Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Auch Simeon verwendete das Wort, er ist ein Licht. Das macht alles nur Sinn, wenn es dunkel ist. Ja, dann nimmt man das Licht wahr. Es war dunkel. Eine Frau, die auch noch wartete auf die Ankunft des Messias, war nicht nur Hannah, sondern noch jemand, vielleicht kommen wir darauf, schon ein bisschen schwieriger. Maria, genau. Obwohl Maria so überrascht war mit ihrer Aufgabe, überrascht wurden. Aber sie wusste, jetzt passiert etwas. Aber da war noch eine Cousine von Maria, die Elisabeth. Und interessanterweise, sie war ja im 6. Monat schwanger, als Maria schwanger wurde. Und interessanterweise hat Gott ihr gesagt, oder über den Engel, dein Sohn
der wird ein Wegbereiter des Messias werden. Er wird ihm vorangehen, den Weg vorbereiten. Also auch Elisabeth hat ihm gewusst, ich bin ja schon jetzt im sechsten Monat, irgendwann passierte das. Und kommt Maria zu ihr, als sie schwanger wird und das Kind im Leibe von Elisabeth hüpft, es steht in der Bibel, macht einen Gump. Ich weiß nicht, was das genau war, aber sie hat gesagt, mein Kind hat irgendwie schon den Messias erkannt. Aber verstehen wir, das sind einzelne Personen, die den Messias erwartet haben. Das war nicht die Masse, das war nicht der Durchschnittsbürger in Israel, es waren einzelne Menschen. Auch die Weisen, von denen wir gehört haben heute Morgen, sie wussten nur, dass ein König geboren werden würde. Aber wer dieser König ist, ich weiß es nicht, ob sie das wussten. Aber Gott hat Heiden gebraucht, also Nicht-Israeliten, um auch das zu verkündigen. Es muss ein König geboren sein. Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Und sie sind zu Jesus gekommen, weil Jesus sie, weil jemand damals im Hause vom König Herodes gesagt hat, in Micha steht doch, du Bethlehem, du bist und so weiter, bei dir wird der König. Aha, dann gehen wir nach Bethlehem. Und sie wurden auch Zeugen dieser Ankunft. Die Hirten haben sie die Ankunft des Messias erwartet? Aktiv? Nein. Aber sie wurden auf wunderbare und auf geheimnisvolle Weise hineingenommen in dieses Weihnachtsgeschehen, als ihnen die Engel diese Nachricht der Geburt Jesu brachten. Und dieses Lied, das wir vorher gesungen haben, Gloria, also Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, dieses Lied haben die Engel gesungen und die Erden haben gespürt, ach, jetzt passiert es, jetzt müssen wir schauen. Aber die Religion, die religiösen Juden haben keinen Messias erwartet. Die Religion wurde ja praktiziert, formell, zeremoniell. Und trotzdem schickte Gott seinen Sohn. Obwohl die Leute nicht bereit waren, ob die Leute ihn nicht erwarteten. Es wurde Licht, trotz dem Dunkel der Nacht. Es wurde Licht, ja. Und die Hirten auf dem Feld waren so überrascht und beängstigt von diesem Licht und von dieser Erscheinung, dass die ersten Worte der Engel waren, fürchtet euch nicht. Und Jesaja 8, 23 sagt, es wird nicht dunkel bleiben und über den Menschen, die in Angst sind. Habt keine Angst. Heute ist Jesus der Erlöser geboren. Aber verstehen wir, wir haben Adventsspiele, wir haben Krippenspiele, auch unsere Großkinder sind da engagiert. Und es ist immer so schön, immer so herzig. Aber Jesus kam wie ein Eindringling, wie jemand, der nicht erwünscht war, der keinen Platz hatte. Und die Menschen in Verantwortung haben ihn abgelehnt. Und sie haben seine Person, sein Werk und seine Botschaft abgelegt. Und das hat zur Kreuzigung, zu diesem brutalen Tod am Kreuz geführt. Das war nicht idyllisch. Das war nicht schön. Es war wirklich dunkel. Und heute, wie ist es denn nach 2000 Jahren? Ja. Ist alles idyllisch? Alles okay? Also unsere Situation ist eine völlig andere. Wir können uns nicht mehr hineinversetzen in diese Zeit damals. Die Menschen heute in den letzten ich denke an die letzten 60 Jahren, was alles passiert ist. Menschen waren auf dem Mond. Auf dem Mond? Ja, auf dem Mond. Was das heißt, ja. Das menschliche Genom wurde entschlüsselt. Also man weiß genau, warum ich so bin, wie ich bin und was bedeutet. medizinische Erkenntnisse und wissenschaftliche Forschungen kann man nicht vergleichen mit der Zeit damals, als man noch Kerzen brauchte, um Licht zu machen, als das Leben noch so ganz anders war damals. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Das heißt, ich weiß nicht, hier sehe ich ein Handy. Ich nehme an, viele von Ihnen haben auch ein Handy irgendwo in der Tasche. Ihr habt in der Tasche damit Zugang zu allen Informationen in real time. Also jetzt könnt ihr wissen, was auf der anderen Seite der Erde passiert und so. Wir leben in einer total anderen Welt. Habt sicher gehört, wie die Menschen dabei sind, nicht eine, sondern die künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das heißt, eine Ansammlung von Daten, unvorstellbare Menge in unvorstellbar großen Datenträgern oder Computern, damit wir am Schluss gar nicht mehr denken müssen. Und alle Entscheidungen uns abgenommen werden. Es kommt nicht so weit. Aber versteht ihr, wo wir heute leben? Das ist ganz eine andere Welt. Sind die Probleme von uns Menschen deshalb kleiner geworden? Unser Leben ist sicher komfortabler geworden, ja? Wir haben ganz viele Dienstleistungen, die schon unsere Großeltern nicht hatten. Und wir haben ganz viele Dinge, die uns gut tun, die wir genießen, die uns wohltun. Maria und Josef waren noch zu Fuß und mit dem Esel unterwegs. Keine ÖV, vielleicht Karren irgendwann mal. Versteht ihr? Wir leben in einer total anderen Welt. Haben wir heute mehr Hoffnung? Sind wir heute zuversichtlicher als unsere Großeltern, als unsere Vorfahren? Ist es heller geworden? Ich befürchte nicht. Obwohl die Welt Tag und Nacht beleuchtet wird. Ich befürchte nicht. Und eine weitere Frage ist natürlich, welche Rolle spielt Gott heute in unserem Leben, in unserer Gesellschaft? Welche Rolle spielt Gott im Alltag der Menschen? Welche Rolle spielt Gott bei den Entscheidungsträgern? In den Gemeinden, in den Behörden, in den Verwaltungen. Und die ganzen Skandale in den Kirchen. Kirchenaustritte, so viele wie noch nie. Und wenn man dann von Gott redet, ist es meistens negativ, verstehen wir? Welche Rolle spielt Gott noch im Leben der Menschen? Ich habe mich heute Morgen so gefreut. Ich muss mich entschuldigen, das ist wirklich ein Lichtblick gewesen. Wir sind bei der Autobahnausfahrt Wankdorf rausgefahren und ich muss euch Bernern ein Kompliment machen. Vor uns fuhr ein Bus und hinten auf dem Bus stand: Habt für alle Menschen ein gutes Wort. Die Bibel. Oh! Die Bibel ist erwähnt worden. Ein Hinweis auf Gott. Aber das Leben der meisten Menschen heute bezeugt nicht, dass der Einzelne mit Gott lebt oder unterwegs ist. Und viele bezweifeln, dass das, was wir in diesen Tagen bedenken, die Geburt, die Wunder, die damit mit der Geburt Jesu verbunden sind, ist nur eine schöne Geschichte, vielleicht nur ein Märchen, ja? Spielt Jesus noch eine Rolle? Bei uns schon, ja. Aber wir sehen uns die anderen. Wir sind doch die Frommen. Ich hatte ein Gespräch anfangs Monat mit einem Mann, der kam mir auf den Glauben zu reden. Und dann hat er etwas Interessantes gesagt. Aha, das sind die Fischlis. Habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich gemerkt, dass er meint, die, die hinten am Auto einen Fisch haben. Das sind die Fischlis. Okay, eine neue Kategorie, das ist keine Gemeinde oder so. Aber er hat mich noch, ich habe auch einen Fisch auf dem Auto.
Aber es war eher so, dass er dachte, das sind die Spinner, die Ewiggestrigen, die Frommen, die, ja, eben, die sind anders. Die kann man sowieso nicht ernst nehmen, oder? Und genau das, was wir glauben, müsste ernst genommen werden. Genau das. Es gibt so viele Parallelen von der Dunkelheit damals zu uns heute. Physisch, seelisch, geistlich. Es ist wirklich dunkel. Ich muss euch sagen, ich habe diesen Monat im November zwar keine Depression gehabt, aber mich nach der Sonne gesehnt. Es war dauernd nass und trüb und dunkel und wo wir wohnen, fließt die Aare auch noch durch und macht auch noch Nebel und so. Und wir sind in der dunklen Jahreszeit, ja, November, Dezember. Es ist wirklich dunkel. Der Winter mit seinem grauen Wetter hat uns fest im Griff, obwohl der Winter sehr schön sein kann. Aber versteht ihr, es ist wirklich physisch gesehen auch dunkel. Und es, wir hören jeden Tag von Krieg und Kriegsgeschrei. Ja. Krieg und Kriegsgeschrei. Das Böse scheint zu triumphieren. Viele Menschen haben materielle Nöte, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Verluste, Streit, die uns auch oft körperlich belasten können, oft sehr unverschuldet. Es ist für viele Menschen schwierig. Und so beobachten wir verbreitet Mutlosigkeit, Perspektivenlosigkeit. Menschen, die einfach auch keine Kraft mehr haben, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie sagen, es lohnt sich ja nicht, für was setze ich mich ein und so weiter. Vor einem Jahr hat die Zeitung 20 Minuten geschrieben, die Nachwirkungen der Pandemie, Krieg in der Ukraine, damals war der Krieg im Gazastreifen noch nicht im Gange, negative wirtschaftliche Aussichten, psychische Probleme von jungen Menschen sind so akut wie nie. Jungen Menschen, es gilt auch für ältere Menschen, für Senioren und so weiter. Und dementsprechend häufen sich depressive Verstimmungen, Angst- und Panikattacken. Die Wartezeiten bei therapeutischen Angeboten für Kinder und Jugendliche haben sich im Vergleich zu vor der Pandemie dadurch teils verdreifacht. Verstehen wir? Es ist in vielerlei Hinsicht dunkel. Und auch die ganzen manchmal hochgespielten Themen wie die Klimaerwärmung und viele andere Themen. Die ganze Gender-Thematik, ja. Auch die Tatsache, dass man seine eigene Identität nicht mehr über die biologische Identität definieren soll, sondern man eine, das ist, soll eine Befreiung sein, dass man jetzt ein soziales Geschlecht wählen kann. Das macht die Menschen nicht glücklicher. Das macht die Menschen nicht freier und ganz besonders junge Menschen, und zwar sehr junge Menschen, Teenager, verzweifeln manchmal an diesen Fragen. Und wir wollen sie nicht richten. Aber ich denke auch an die alten Menschen, die irgendwo in einem Heim leben oder alleine sind, ja, Einsamkeit. Auch das kann Dunkelheit bedeuten. Schwierige Dunkelheit. Und wie gesagt, die geistliche Dunkelheit ist so verbreitet. Und ich meine damit zunächst einfach die geistliche Blindheit oder das Fehlen eines Bewusstseins des geistlichen Zustandes der Menschen. Wer würde heute als moderner Mensch, wenn er über seine Probleme redet, offen redet, sagen, dass er ein Sünder ist? Dass er erlösungsbedürftig ist? Niemand. Es ist wie wenn Gott eben nicht mehr da ist, bis auf den Bus heute Morgen in Bern. Ich habe mich so gefreut. Versteht ihr, der moderne Mensch sieht sich nicht als Verlorener im geistlichen Sinne, weil er getrennt ist von Gott und in der Gottesferne lebt.
dass er geistlich tot ist aus den Augen Gottes, einfach nicht ansprechbar für Gott, Gott nicht interessiert, an Gott nicht interessiert ist. Der Mensch ist vielmehr fixiert auf die äußeren Umstände, ja, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft oder, was ich schon erwähnt habe, die stetig ansteigende Teuerung, Lebenskosten, Gesundheitswesen, auf das sind Menschen fixiert. Und wir beobachten ja auch diese moralische Laxheit. Ist das Deutsch? Ja, ist alles okay. Ich kann leben, wie ich will. Und du darfst nichts sagen. Und stehen wir dazu? Wir Christen haben manchmal die Sprache verloren. Wir finden nicht die richtigen Worte in diese Situationen hinein. Es fällt uns schwer, uns zu positionieren. Es fällt uns schwer, dem verlorenen Menschen das Evangelium von der Gnade Gottes so zu präsentieren, dass es ins Herz geht. Es fällt uns schwer, irgendwie die richtige Linie zu finden zwischen Richten und Barmherzigkeit. Und Richten meine ich jetzt nicht im Sinne von verurteilen und ein Urteil aussprechen und das dann auch anwenden, sondern mir gefällt der Gedanke, da denken wir an eine Schnur, die irgendwie krumm und verwoben ist, und ich richte sie. Es kommt wieder gut. Auch hier, wir Christen werden nicht mehr wahrgenommen. Außer hier in diesem Quartier heute Morgen haben wir uns wieder gefreut, gestaunt, wenn man hier reinfährt oder zu Fuß jetzt in diesem Quartier ist, haben wir gesehen, ist die FEG, MNR, Gemeinde Bern, dann gibt es eine Methodistenkirche, dann gibt es die Evangelische Gesellschaft, alles im Raum von etwa 100 Quadratmetern. Aber nimmt die Bevölkerung das wahr? Ich sage das einfach auch mit einem gewissen Schmerz. Ja. Wo sind wir Christen, die hinstehen und sagen, du brauchst Gott? Jesus ist gekommen, er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, der wird nicht, selber nicht mehr im Finstern, in der Finsternis wandeln, sondern selber das Licht des Lebens haben. Haben wir noch diese Botschaft, die wir verständlich kommunizieren? Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Ende November, Anfang Dezember bei den Veranstaltungen von Life on Stage war hier in Bern. Aber das war ein mutiger Versuch, das Evangelium zu erklären. Auf eine Art und Weise, die auf ansprechbare Art versuchte, Menschen abzuholen, um ihnen das Evangelium durch eine klare Predigt zu verkündigen. Aber das sind Ausnahmen. Ich weiß nicht, wann die nächste Evangelisation in diesem Sinn in der Westschweiz stattfinden wird. Und sehr oft in unseren Gemeinden, wenn wir eine Evangelisation planen, sind und bleiben wir unter uns. Ich bekenne das auch mit Wehmut, weil es ist einfach dunkel. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es ist sehr schwierig geworden, in unserer Wohlstandsgesellschaft uns als aktive Christen zu positionieren und als solche wahrgenommen zu werden. Es ist sehr schwierig geworden. Und gleichzeitig entbindet uns das nicht unsere Verpflichtung, die wir haben, das Evangelium der Liebe und der Gnade Gottes zu verkündigen. Der Auftrag ist noch da. Und jetzt möchte ich euch um Entschuldigung bitten. Warum? Weil meine Gedanken, die ich jetzt so formuliert habe und im Herzen habe, nicht unbedingt weihnachtliche Stimmung bewirken. Ja. Aber vielleicht ist es gerade jetzt, wo wir von dem Licht, von dem Fleisch gewordenen Sohn Gottes reden, der Licht und Frieden bringt, angebracht, daran zu denken.
Aber es ist ja nicht alles nur so.
Wir sind hier als Gemeinde zusammen, wir sind hier als Menschen zusammen, die Jesus Christus vertrauen und mit ihm unterwegs sind.
Und ich möchte einfach jetzt mit 4 Aussagen sagen, was Glauben für mich heute bedeutet. Erstens, ich kann glauben, ich kann Gott vertrauen, ich kann Jesus vertrauen, weil er kam als das Licht der Menschen. Es stimmt, die Finsternis hat es nicht begriffen. Es stimmt, die Finsternis hat das Dunkel vorgezogen, dem Licht. Ein Straftäter versucht im Versteckten, im Dunkeln, seine Straftaten auszuführen. Das Böse geschieht nicht offensichtlich, ja? Im Versteckten, hinter verschlossenen Türen, in verschlossenen Herzen. Aber Jesus ist trotzdem gekommen. Er ist das Licht. Johannes 3, Vers 16, die Welt wurde so sehr von Gott geliebt, dass er seinen Sohn gab, Geschenk. Stichwort Geschenk, letzten Sonntag, wie hieß das Predigtthema? Packe es aus, mit Philipp. Ja. Versteht ihr, es ist ein Geschenk. Und ich kann und darf es annehmen, ich kann glauben, weil Jesus gekommen ist, obwohl die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Jesus ist gekommen und ich darf sein Kind sein. Er liebt mich, er liebt uns trotz unserer großen Schuld. Und er starb für mich, er starb für uns, obwohl wir es nicht verdient haben oder je hätten verdienen können. Paulus sagt, es ist eine Torheit, es macht menschlich gesehen keinen Sinn. Wie soll jemand, der so vollkommen ist, in die Bresche springen für jemanden, der völlig verloren ist? Ist nicht logisch. Aber es wurde Weihnachten, meine Lieben. Und das ist die Grundlage meines Glaubens. Und deshalb kann ich glauben. Und darüber kann ich nur ein Wort schreiben. Halleluja. Gelobt sei Gott. Ich darf glauben, ich kann glauben. Und als zweiter, ich will mal so einen Bekenntnissatz meinerseits, ich will am Glauben an Jesus Christus festhalten, trotz Dunkelheit. Ich will. Es gibt nichts Besseres. Das Dunkel kann nicht triumphieren. Jesus wird triumphieren. Er kommt wieder und die Menschen werden ihn erkennen als den, der er ist. Er kommt in Herrlichkeit zurück. Er wird auch als Richter kommen, ja, aber er kommt in Herrlichkeit zurück. Und warum will ich festhalten an ihm? Weil er mich festhält. Weil er mich nicht loslässt. Meine Frau und ich, wir haben gestern Morgen kurz über den Vers in Jesaja 46 geredet, den meine Frau gelesen hatte. Ich lese ihn. Jesaja 46, Vers 3 und 4. Höre mir zu, Haus Jakob, und ihr Israeliten, die ihr übrig geblieben seid. Seit eurer Geburt seid ihr mir aufgeladen. Vom Mutterleib an trage ich euch. Ich will euer ganzes Leben euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergrau. Viele von uns haben schon ein bisschen graue Haare, oder? Einzelne haben schon fast keine mehr, oder? Okay. Aber da steht das so deutlich. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch retten. Und da denke ich an einen Vater, der sein zweijähriges Kind auf die Schultern setzt und durch die Gegend trägt. Und so dieses Kind, das lächelt, der Vater zufrieden. So macht das Gott mit uns. Ich will an Jesus festhalten, weil er mich trägt, weil er dich trägt. Und ein weiterer Satz, ich will meinen Glauben bezeugen und Hoffnung verbreiten. Ich will es. Meine Frau und ich hatten diese Woche ein Gespräch mit zwei Männern, die zusammenleben. Und ihr Schwulsein nicht verstecken. Manchmal bewusst provozieren. Es ist dunkel. Das wirkt sich aus. Im Gespräch mit Diesen beiden Männern hat er einen erzählt, wie er groß geworden ist, wie er keine Familie kannte, keine intakte Familie. Wie seine Mutter nach 3 Ehen immer noch nicht das Glück gefunden hatte. Und das haben wir ihm gesagt. Wir haben ihm die Frau vom Jakobsbrunnen erwähnt. 5-mal war sie verheiratet. Sie lebte wieder mit einem Mann zusammen. Und was hat Jesus ihr gesagt? Hey, jetzt keine Hoffnung. Oder du bist abgeschrieben. Oder wie kannst du nur? Jesus hat gesagt, du brauchst Wasser, das den Durst deiner Seele stillt. Und das haben wir diesen beiden Männern gesagt. Sie haben ein Identitätsproblem, sie haben Entscheidungen getroffen, ja, aber ihr braucht Wasser, frisches Wasser, das den Durst eurer Seele stillt. Jesus hat auch dieser Frau damals nicht gesagt, so, jetzt trenne dich von diesem Mann, mit dem du zusammenlebst. Oder hat nicht gesagt, jetzt heirate ihn. Das wissen wir nicht. Aber er hat gesagt, du hast ein Problem, du hast Durst, deine Seele ist am Verdursten. Ich kann dir dieses Wasser geben. Und wir haben diesen beiden Männern gesagt, wir glauben auch, dass Gott jedem Menschen eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gibt. So ist Gott. Das ist Licht im Dunkeln. Ich habe auch in diesen Tagen mit einer Frau, einer Schwester im Glauben gesprochen, die früher sehr bekannt war und auch sehr resolut dafür eintrat. Es ist alles schwarz-weiß. Gut, das, im Alter verliert man das ja sowieso ein bisschen. Aber jetzt hat sie mir gesagt, ja, ich weiß, auch ich bin eine Sünderin. Ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich bin nicht vollkommen. Nicht mehr schwarz-weiß. Und sie hat gesagt, ich benötige jeden Tag Gottes Vergebung, Gnade und seine Hilfe im Alltag. Auch das ist ein Bekenntnis, ja. Weil das macht Mut. Ah, auch du kämpfst. Okay, dann ist es okay, wenn auch ich kämpfe. Ah, auch du hast Hindernisse und Schwierigkeiten. Ist es okay, dann habe ich wieder Mut. Nicht richten, sondern beides. Ja? Hier gibt es eine Linie. Niemand ist genau auf dieser Linie. Aber wir wollen mit Gottes Hilfe so nahe wie möglich sein. Auf dieser Linie. Und wir wollen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes persönlich erleben, jeden Tag, jede Stunde. Und mein letzter Satz, ich glaube, dass ich bei Jesu Wiederkunft dabei bin. Und das macht mir Hoffnung. Jesus kommt wieder. Und diese Tatsache, die jetzt auch erinnert wird, im Zusammenhang mit seinem ersten Kommen, er kommt wieder, diese Tatsache erfüllt mein Herz mit Freude, mit Hoffnung. Und wir kennen ja den Begriff, ein bisschen Licht am Horizont. Ja? Das dunkle Tal, aber hinten ist ein bisschen Licht. Wir gehen dem Licht entgegen. Wir gehen Jesus entgegen. Und ich darf bei ihm sein. Und ich möchte das auch ganz klar sagen. Ich besuche so ältere Leute im Krankenhaus, im Altenheim oder auch im Spital. Und immer wieder komme ich mit Menschen zusammen, die eine Frage stellen. Auf Schweizerdeutsch heißt es, langet's acht. Was sie damit meinen ist, war mein Leben gut genug? Habe ich genug Gutes getan? Habe ich genug das Richtige und nicht das Falsche getan? Das ist nicht die Frage, meine Lieben. Ich bin bei Jesu Wiederkunft dabei, weil er mich gerettet hat. Weil er in mir lebt. Nicht, weil ich so gelebt habe, dass es langt, dass es reicht. Sondern weil er Gott ist, der gerne rettet. Und diese Freude am Herrn, das soll mich antreiben, ja. Das soll mich ermutigen, jeden Tag zu beten, Herr, was willst du von mir?
Herr, gib mir Kraft, deinen Willen zu tun. Herr, gib mir Kraft, Gelegenheiten auszunutzen, dich zu bezeugen. Herr, gib mir im Umgang mit meiner Frau, mit unseren Kindern, Großkindern, Nachbarn oder auch mit zwei Schwulen deine Liebe. Damit deine Liebe heilen kann, retten kann. Ich möchte zuerst nach deinem Reich, nach deinem Willen trachten. Matthäus 6,33. Und dann wirst du für den Rest sorgen. Aber nicht damit ich dabei bin, wenn Jesus kommt, sondern weil ich schon dabei bin. Er hat mich schon zu sich gezogen und ich darf zu ihm gehören. Ja, um zu schließen, ich denke, und das wäre so schön, wir bräuchten ein neues Kommen Jesu. Nicht in diesem Sinne, dass er physisch noch einmal ein Baby wird oder irgendwie plötzlich erscheint, sondern dass er wieder präsent ist in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden. Non vi scandalizzate. Skandalisiert euch nicht, wenn ich das sage, auch in unseren Gemeinden. Unter uns als Christen. Ihr Lieben, es stimmt, wir reden oft von der Entrückung. Und das ist das nächste heilsgeschichtliche Ereignis, ja, für uns, das uns betrifft. Aber weil sie noch nicht stattgefunden hat, bedeutet es, dass wir noch hier sein sollen. Dass die Vollzahl der Heiden noch nicht erreicht ist. Und warum sind wir hier? Und warum nimmt uns Jesus nicht gleich weg, nachdem wir wiedergeboren werden und seine Kinder werden oder Gottes Kinder werden? Weil wir einen Auftrag haben, Licht zu sein in dieser Welt. In dieser schwierigen, in dieser dunklen Welt. Und ich möchte uns ein bisschen herausfordern, ermutigen, ja, gleichzeitig, dass wir das sind. Dass wir Stellung beziehen, dass wir fröhlich und freudig bezeugen, wie wir dank Gottes Hilfe, dank Jesu Liebe, das sind, was wir heute sind. Und in diesem Sinne, wir brauchen ein neues Erwachen, ein neues Thematisieren der geistlichen Wahrheit, dass Jesus Menschen sucht und rettet, und zwar Sünder. Ungerechte, ungesunde, Kranke. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern Kranke. Vor 2000 Jahren hat das Licht das nicht verstanden. Entschuldigung, hat die Finsternis das nicht verstanden. Aber sie konnte das Licht nicht auslöschen. Konnte das Licht nicht ersticken. Und das gilt auch heute noch. Meinen, wir wollen Lichtträger sein. Wir wollen Jesus persönlich in unserem Leben als Kinder Gottes, als seine Jünger erleben und das Erlebte bezeugen. Anderen Mut machen, andere einladen, auch in ein Leben mit Jesus Christus. Und es ist in diesen Weihnachtstagen ein bisschen einfacher, über Gott zu reden. Es ist ein bisschen einfacher, über das erste Kommen Jesu zu reden und vielleicht einmal zu fragen, was bedeutet das für dich? Für mich bedeutet es das. Und unser Zeugnis zu geben. Lasst uns mutig sein. Lasst uns Gelegenheiten nutzen. Und ich habe vorhin dem Florian und dem Erich gesagt, ich werde im Februar wieder hier sein, so Gott will. Und dann könnten wir auch einen Zeugnisgottesdienst machen, an dem ihr Gelegenheit habt, zu erzählen, was ihr jetzt erlebt habt. Ja? Im Mutigsein, im Gelegenheiten nutzen, im Unterwegssein mit Jesus und das andere wissen lassen. Uns nicht zu sehr zu damit zu beschäftigen, wie dunkel es ist, welche Probleme die Menschen haben, was alles schief läuft, Entwicklungen, mit denen wir überhaupt nicht einverstanden sein können, sondern Licht zu sein. Also noch einmal, jetzt machen wir einen Stromausfall hier drin. Nein, machen wir nicht. Aber dann nehmen wir diese Kerzen und haben eine Kerze und wir merken, was Licht bedeutet. Die Finsternis kann das Licht nicht ersticken.
Möge Gott uns segnen, uns Mut geben. Und ich möchte euch auch ermutigen, nächsten Montag, wenn ihr zusammen seid, pflegt die Gemeinschaft, genießt es. Seid dabei, ladet andere ein. Steckt andere an mit dem, was unsere Herzenssache ist. Ich kann glauben und ich will festhalten und ich will meine Hoffnung bezeugen. Und weil Jesus mich gerettet hat, bin ich dabei, wenn er wiederkommt. Amen. Ich möchte beten. Lieber Vater, du hast deinen Sohn nicht geschont. Du hast ihn nicht davon bewahrt, ihn in unsere Hände zu übergeben. Du hast ihn losgelassen. Er kam wie ein Schaf unter die Wölfe, wie ein Lamm, das sterben musste, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Lieber Vater, es war so schwierig und es war eine Zeit damals, in der es auch für Jesus sehr schwierig war. Aber es war genau das, was die Welt brauchte. Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Gott, gestorben ja, aber auferstanden, in den Himmel gefahren. Du hast deine Gemeinde gegründet, du hast deine Jünger berufen, du hast durch sie deine Botschaft, dein Evangelium verkündigt und es sind Millionen von Menschen dazugekommen, gehören zu deiner Gemeinde. Seit 2000 Jahren ist es so, Herr. Und hilf uns, dass wir auch heute wieder ganz neu darauf fokussiert sind, Herr, was du willst, was du tust und was du gerne tun möchtest. Und dass du uns dazu gebrauchen möchtest. In aller Schwachheit, trotz allen Mängeln, trotz Kämpfen und Dinge, die uns oft belasten. Herr, mach uns frei, mach uns mutig, dich als das Licht zu bezeugen, was die Welt auch heute noch braucht. Ich danke dir dafür. Komme mit deinem Segen in diese nächsten Tage, in diese Wochen hinein und schenk uns Gelegenheiten, dich zu bezeugen, zu deiner Ehre.